Das Thema von dieser Predigt ist Gnade im Alten Testament, wie es der Hans schon gesagt hat. Und vielleicht hast du schon mal so durch die Bibel durchgelesen, so richtig von Anfang bis Ende. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, wirklich beim 1. Mose gestartet und durchgelesen bis zu der Offenbarung. Und wahrscheinlich hast du dann schon so zwei Bilder von Gott in deinem Kopf. So der Alttestament-Gott und der Neutestament-Gott. Der Alttestament-Gott, der eher ein bisschen grimmig ist, oder? Wo ich mal so einen kleinen, könnte man sagen, Wutanfall überkommt und mal auf den Tisch klopft, oder? Einfach ein bisschen unzimperlich ist. Und vielleicht ist das erste Wort, das dir dort in den Kopf kommt, nicht gerade Gnade, sondern so heilig oder mächtig. Und dann kommt man irgendwann ins Neue Testament und dort sagt Jesus von sich, er ist das Bild vom unsichtbaren Gott. Und plötzlich kommen die Eigenschaften von Barmherzigkeit, von Liebe, von Gnade. Und man denkt, ja, ist das Gott? Ist jetzt da Gott eigentlich eher so ein bisschen mit seiner Gnade aufs Neue Testament beschränkt rund um Jesus? Und wie ist eigentlich das im Alten Testament gewesen? Ich möchte heute Morgen sagen, so, dass Gott immer der gleiche war. Von Anfang bis Ende. Er hat sich nie verändert. Gott ist immer der gleiche gewesen. Der Gott vom Neuen Testament, wo Jesus verkörpert, ist der Gott vom Alten Testament. Er hat sich nicht verändert. Er hat sich nicht gewandelt. Und wir gehen heute Morgen in eine Geschichte aus dem Alten Testament, wo absolut eindrücklich Gottes Gnade zeigt. Wir sind im Jahr 850 vor Christus. 850 Jahre bevor Jesus auf die Welt gekommen ist. Und in Aram. Aram ist heutige Syrien. Also nördlich von Israel. Und wir steigen gerade ein. Ich lese den ersten Vers aus 2. Könige 5,1. Da kommt eine Person, die heißt Naaman. Naaman, der Heerführer des Königs von Syrien, wurde von seinem Herrn sehr geschätzt. Auch sonst war er sehr angesehen, denn durch ihn hatte Jahwe zum Sieg verholfen, den Syrern. Der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Also da ist die Person, der Naaman, und da müsst ihr euch so richtig einen Mann vorstellen. Also nochmal einen Kopf grösser als ich und noch zwei Schultern breiter als ich. Also der hat etwas auf dem Kasten gehabt. Der hat den Titel Kriegsheld bekommen. Der war der Oberste gewesen, der Heerführer. Er ist geschätzt worden von allen Leuten. Der wird auch einen guten Charakter gehabt haben in allem. Denn die Leute haben ihn geschätzt, haben ihn geehrt. Er hat den Syrer zum Sieg verholfen. Im Krieg. Also da ist ein richtiger Held, der vor uns steht. Der in eine Rüstung passt, oder? Ein bisschen grimmig kann reinschauen. Und dann kommt ein grosses Aber. In dem ersten Vers. Ein grosses Aber. Aber aussätzig. Aber er war aussätzig. Und das ist recht ein krasser Kontrast. Da ist so vieles Gutes im Leben. So vieles gut gelaufen. Er hat Karriere gemacht, oder? Er ist Oberste geworden, er ist ein Held, er ist angesehen von den Menschen. Die Menschen ehren ihn, wertschätzen ihn, sogar der König. Aber dann ist etwas in sein Leben hineingekommen, wo ihm den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Aussatz. Er hat eine Krankheit bekommen und in der Bibel, die Krankheit Aussatz, die wird verwendet für so Lepra-ähnliche Hautkrankheiten. Wir wissen nicht genau, wann er hatte, aber seine Haut hat angefangen absterben. Wir wissen auch nicht, wie weit dass der Aussatz schon vorgeschritten ist, aber nach einem gewissen Stadion ist seine Haut schwarz geworden, seine Finger und seine Zehen haben sich verkrüppelt, wie wenn sie abgefrieren und sind abgeheilt. Das Gesicht wird befallen, es fährt an Blüten, die Nase geht ab und am Schluss stirbt man einen ziemlich schmerzhaften Tod. Also der Naaman, trotz seinem ganzen Erfolg, hat er gewusst, sein Leben geht nur noch bergab. Er ist dahin gerottet. Er hat angefangen zu sterben. Das ist seine Situation. Zum einen so viel Gutes, und zum anderen so viel Chaos in seinem Leben. Und er ist verzweifelt. Er ist verzweifelt auf der Suche nach irgendetwas, wo sein Leben wieder eine Wende gibt, wo sein Schicksal wieder umdreht, wo wieder Hoffnung schenkt. Er ist verzweifelt. Und dann kommt in die Geschichte ein junges jüdisches Mädchen. Und wir lesen 2. Könige 5,2. Bei einem der Raubzüge nach Israel hatten die Syrer ein junges Mädchen entführt. Das war als Sklavin zu Naamans Frau gekommen. Und wenn ihr euch das vorstellt, gell, das ist einfach so komprimiert in einem Satz. Dann müsst ihr euch das ein bisschen mal vor Augen führen, das ist schon noch heftig. In der Bibel jung, was bedeutet jung? Weil wir heiraten mit irgendwie 14. Und da heisst, dort war man nicht mehr jung gewesen, dann hat man schon geheiratet. Ein junges Mädchen, ich weiß nicht, wie alt das war, 6, 7, 8. Und die Syrer, der Kriegsherr, hat einen Raubzug gemacht nach Israel und hat das junge Mädchen entführt. Also weg von Mami und Papi, keine Ahnung, ob die noch leben, mitgeschleppt mit einem Heer von Kriegern in ein fremdes Land als Sklavin. Kein eigenes Recht mehr, verkauft, hat müssen machen, was ihr befohlen worden ist. Und sie ist Sklavin bei ihren Entführern, bei der Frau vom Naaman. Und wenn ihr jetzt das Lied vom Naaman ein bisschen vergleicht mit dem Lied von dem jungen jüdischen Mädchen, dann hat man nicht mehr so Mitleid mit ihm, gell? Wegen seinem Aussatz. Dann denken wir, okay, das relativiert sich wieder ein bisschen. Da ist das junge Mädchen, das entführt wird und auch ein sehr krasses Lebensschicksal hat. Aber der junge jüdische Mädchen leidet trotz ihrer eigenen Leidensgeschichte mit dem Schicksal vom Naaman mit. Sie leidet mit. Ihr Herz hätte sich verbittern können gegenüber den Syrern, aber das ist irgendwie nicht passiert. Sie sieht, wie der Naaman unter dem Aussatz leidet und dann gibt sie ihm einen Tipp weiter. Und dann lesen wir im 2. Könige 5,3. Wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria wohnt, der würde ihn von seinem Aussatz heilen. Sie geht also, wahrscheinlich über die Frau vom Naaman, gibt sie den Tipp weiter, hey, wenn du zu dem Prophet wirst gehen, den ich kenne, der in Israel lebt, in Samaria, dann glaube ich, könntest du geheilt werden. Dein Leben könnte wieder eine Wende nehmen, es könnte wieder bergauf gehen. Und plötzlich kommt wieder ein Funke von Hoffnung in die Augen vom Naaman. Vielleicht ist es doch noch möglich. Vielleicht ist es doch noch möglich, dass Gott mein Leben nochmal umdreht. Dass er all das denkt, was ich gut gemacht habe. Dass ich wertgeschätzt werde von den Menschen. Für all das, was ich investiert habe. Vielleicht gibt es doch nochmal eine Wende. Vielleicht heilt mich Gott. Und er will die Option heilende Prophet in Israel ausprobieren. Und das ist eigentlich erstaunlich. Weil, wie wir vorher schon gelesen haben, die Syrer und Israeliten, die sind miteinander im Krieg gewesen. Das waren nicht gerade Best Friends gewesen. Die haben sich bekriegt. Und der Naaman muss schon recht verzweifelt gewesen sein, dass er die Reise unternimmt, ins Land von seinen Finden, mit dem Funken von Hoffnung, dass er geheilt werden kann, aufgrund von diesem Tipp von dem jungen jüdischen Mädchen, den er entführt hat. Also er muss verzweifelt gewesen sein. Er geht aber zum König, zum syrischen König, und fragt ihn, ob er das machen darf. Ob er auf Israel darf, für die Heilungsreise. Und der König heißt Ben-Hadad übrigens, das ist historisch beleidigt. Und wir lesen 2. Könige 5,5. Geh doch hin, sagte der König. Gang doch, ich werde dir einen Brief an den König von Israel mitgeben. Also der König macht es ihm einfach, sagt, ja, gang, ist okay, gang doch. Und ich gebe dir sogar noch ein Empfehlungsschreiben mit an den König von Israel. Und dann steht, da machte sich Naaman auf den Weg, und jetzt müsst ihr hören, er machte sich auf den Weg und nahm 340 Kilogramm Silber mit. 340 Kilogramm Silber und 67,8 Kilogramm Gold. Und dann noch so 10 Festgewänder. Also der Naaman, der war nicht nur ein Kriegsheld gewesen, sondern ein ziemlich reicher Mann. Wo er sein Geld hergekommen hat, Geld, wäre wahrscheinlich wieder eine andere Geschichte, aber das müssen wir jetzt einfach mal so überschauen. Aber er hat recht viel Gold und Silber bei sich daheim gehortet. Und er nimmt 68 Kilogramm Gold mit. Und das ist schon noch eine rechte Menge. Ich habe da nachgeschaut. Zu dieser Zeit, 850 Jahre vor Christus, hat das Gold den Wert vom Jahresgehalt von 600 Arbeitern. Das Jahresgehalt von 600 Arbeitern. Wenn man das umrechnet in die heutige Zeit, dann sind da etwa 40 Millionen Franken. Allein das Gold. Also er nimmt Gold mit im Wert von 40 Millionen Franken. Und dann noch Silber, dann noch die 10 Kleider und das Empfehlungsschreiben vom König von Syrien an den König von Israel. Also der Naaman meint es ernst. Er ist gut vorbereitet. Er kann mehr als anständig für seine Heilung zahlen. Er sagt, hey, ich gebe alles, damit ich geheilt werde. Und er nimmt das alles mit und er macht sich auf die Reise. Auf die Reise zu dem Prophet in Israel, wo übrigens Elisha heißt. Nach einem kleinen Umweg beim König von Israel kommt er zum Elisha. Und jetzt steht im Vers 9, da fuhr Naaman mit seinen Pferden und Wagen bei Elisha vor. Und ich müsst euch das ein bisschen pompös vorstellen. Manchmal so lässt man irgendeine Kinderbibelgeschichte und dann sieht man den Naaman, so ein einziges Männchen mit Bart, wo er zum Propheten kommt. Und das war nicht so gewesen. Der ist mit Pferd und Wagen zum Propheten Elisha gekommen. Erstens hätte er das ganze Silber und Gold müssen transportieren, oder? Eine halbe Tonne Silber und Gold. Da brauchst du dann noch ein bisschen etwas. Da langen den Esel nicht. Es sind ein paar Pferde und Wagen mitgekommen. Dann war eine kleine Armee, die da zum Haus vom Propheten Elisha kommt. Und dann der wichtige Mann, gut gekleidet, oder? Der Held, der Heerführer, der Naaman. Und irgendwie spricht das doch noch für ihn, nicht? Er ist bereit, alles in Kauf zu nehmen. Er ist bereit, 40 Millionen Franken zu zahlen, für das sich sein Leben wieder in eine gute Richtung dreht. Er ist bereit, ins Land von seinen Feinden zu gehen, was auch ein bisschen demütigend ist, damit Gott wieder Gnade hat über sein Leben. Damit sein Leben sich wieder verändert. Er ist bereit, zu tun, was nur nötig ist. Damit sein Schicksal sich wendet. Also, da steht er vor der Tür von Elisha und dann klopft er an die Tür. Der Naaman. Und dann steht Elisha, er hat den Klopfen gehört. Wahrscheinlich hat er schon von weit gesehen, dass da eine kleine Armee auf sein Haus zukommt. Elisha schickte einen Boten zu ihm hinaus und ließ ihm sagen, so ganz easy, fahre an den Jordan, tauche dich dort 7-mal unter und dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Tja, ist noch ein Gegensatz, ne? Stell dir vor, die ganze Armee, da Gold und alles. Bestens vorbereitet, zum würdig zu sein, um die Heiligen zu empfangen. Und dann die Reaktion von Elisha. Er geht nicht mal an die Türe. Er macht sich nicht mal Mühe, die Stege runterlaufen und die Türen aufzutun und dem Namen Heu zu sagen. Er schickt seinen Diener runter und sagt, hey, geh an Jordan, den Fluss, musst noch ein bisschen hinfahren und dann Kopf 7-mal unter Wasser und dann ist gut. So laufen die Sachen bei uns. Dann wirst du geheilt. Einfach. So einfach. Und sein ganzes Silber und Gold, von dem redet er nicht einmal, der Elisha. Das ist ihm völlig egal. Ah ja, die halbe Tonne, die du dir jetzt da mühsam von Syrien da hingeschleppt hast, nimm sie da mit. Brauchen wir nicht. Unnötig. Und dann kommt die herrliche Reaktion vom Naaman. Vers 11 und 12. Da kehrte Naaman zornig um und sagte, ich hatte gedacht, er würde zu mir herauskommen, sich vor mich hinstellen und den Namen Jahwes seines Gottes anrufen. Und dann würde er seine Hand über die kranke Stelle schwingen und so den Aussatz verschwinden lassen. Ist denn das Wasser der Flüsse von Damaskus, von Abana und Parpar nicht besser als alle Gewässer Israels? Und so entfernte er sich voller Zorn. Ist gut, ne? Es hätte ihm nicht gepasst, es war ihm zu einfach gewesen. Zu unspektakulär, zu simpel. Er hat jetzt so viel investiert, so viel in Kauf genommen, so viel Geld von der Bank abgehoben, damit das Wunder passiert und sein Leben sich verändert. Und jetzt sollte er so etwas Einfaches machen, da zu dem Tümpel Jordan gehen, dort 7-mal den Kopf unter das Wasser tun und dann ist gut. Und der Prophet, der kommt nicht einmal zu mir raus. Ich meine, wer bin ich denn? Der sollte mir wenigstens in die Augen schauen und... Das ist auch noch wichtig. Es war ihm zu riskant. Stellt euch vor, der Naaman geht zu dem Tümpel Jordan in Israel. Er taucht 7-mal unter. Der Elisha ist nicht mit dabei, oder? 7-mal unter Wasser, taucht auf, schaut sich an und es passiert nichts. Ich meine, ganz Israel hätte gelacht über die Dummheit der Syrer, wo ja auch jeder Seich glaubt, oder? Er hätte sich zum Trottel gemacht. Nein, er hätte wollen, dass der Elisha neben ihm steht. Und da grosse Bewegungen macht mit seiner Hand und dann der Aussatz verschwindet. Und wenn es nicht passiert wäre, dann hätte er können den Elisha auslachen und sagen, ha, du spielst dich auf als grosser Prophet, aber deine Götter sind auch nichts anderes, die können auch nichts. Er wollte abgesichert sein. Aber das, was ihm der Elisha vorschlägt, das ist ihm zu riskant. Zu unsicher. Er sollte jetzt wirklich das Vertrauen aufbringen, den Glauben aufbringen, dass der Gott Israels, der nicht einmal sein Gott ist, ihn heilen will. Und das auf so einfache und unspektakuläre Art. Ohne, dass er etwas zahlt. Ohne, dass es irgendwie eine pompöse Heiligshow gibt. Einfach so. Und er sagt, ohne mich. Ohne mich. Er sagt, das mache ich nicht. Auf das lasse ich nicht ein. Und diese ganze Geschichte ist ein Bild von Gottes Gnade im Alten Testament. Weil Gnade ist immer ein Geschenk. Immer. Das Wörtchen Gnade bedeutet sogar Geschenk. Gnade kann man sich nicht erkaufen. Gnade kann man nicht zahlen. Nicht einmal für 40 Millionen. Gnade wird immer geschenkt. Man kann sich es nicht verdienen. Nicht den grössten Aufwand, nicht die grössten Krämpfe. Werdet einem je als würdig anstellen, um Gnade zu empfangen. Gottes Gnade, sein Angebot an dich, an dein Leben für Heilung, für Wiederherstellung, für ein neues Leben, ist immer kostenlos für dich. Und es ist aber auch eine Einladung aufs Wasser. Es ist riskant. Es ist eine Einladung an einen Ort, wo du selber Kontrolle musst aufgeben. Wo du die ganze Bezahlung, all deinen guten Ruf, die 40 Millionen musst auf die Seite lassen und einfach im nackten Vertrauen auf Gottes Wort zu dem Jordan gehen, zu dem Fluss und das tun, was er sagt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt eine grosse Kraft, die dem entgegengesetzt ist. Und da ist der menschliche Stolz. Und da ist unser Wunsch, unserem eigenen Herz, zum Kontrolle zu behalten über unserem Leben. Und da sehen wir beim Naaman so herrlich. Der Naaman hat sich vieles erarbeitet in seinem Leben, aber die einfache Einladung zum geheilt werden, da war ihm dann doch zu riskant. Zu demütigend. Und so oft geht es uns gleich. Wir wollen Herr bleiben über unserem eigenen Leben. Wir tun uns so schwer mit dieser einfachen Einladung von Gott, dass er uns alles schenkt, ohne dass wir dazu etwas beitragen. Gott lädt dich hier an einen Ort, wo du deine Hände aufmachen musst. Wo du nichts springen kannst. Dein ganz guter Ruf bringt nichts. Alles, was du erarbeitet hast in deinem Leben, zählt dort nichts. Alles, was du bringst, ist an dem Ort von Gottes Gnade wertlos. Es gibt einen Vers, Epheser 2,8, wo der Paulus schreibt, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Es ist Gottes Geschenk. Nicht verdient aus Werken, damit niemand sich rühmen kann. Und um das geht es am Schluss. Der Einzige, der am Schluss der hat und der will, ist Gott allein. Und da fällt uns so schwer. Und da fällt am Namen so schwer. An den Ort zu gehen, wo ein Ort der Demut ist, wo man am Schluss weder sich kann rühmen, noch der Prophet kann rühmen, sondern Gott allein, der überkommt. Und Gott möchte das von uns. Er möchte uns an den Ort bringen, wo wir kapitulieren, wo wir unsere Füße auftun, wo wir Kontrolle über unser eigenes Leben ihm abgeben. Und dann lädt uns Gott ein, zu erleben, wie er die, die nichts bringt, mit allem beschenkt. Wie er die arm sind, reich macht. Wie er die krank sind, heil macht. Wie er die schuldig sind, heilig spricht. Da ist Gottes Herz. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zum Naaman. Ihm ist das Ganze zu doof, zu riskant, zu einfach und zu demütigend. Und wie gesagt, sein Fazit, er sagt, ich habe da meine Zeit verschwendet, ich gehe wieder heim, voller Zorn. Und dann passiert etwas in der Geschichte. Der erste Tipp für den Prophet ist von dem jungen jüdischen Mädchen gekommen, der als Sklavin bei ihm gearbeitet hat. Und jetzt kommen seine Diener, am Namen seine Diener, wieder die einfachen Diener, aber die sind schlau gewesen. Und die haben ihm gesagt, Vers 13, aber seine Diener redeten ihm gut zu. Vater, sagten sie, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es bestimmt getan. Aber nun hat er nur gesagt, bade dich und dann wirst du rein sein. Solltest du das nicht noch viel eher tun? Schwieriger hättest du gemacht. Wieso machst du nicht das Einfache? Schwieriger hättest du gemacht, für das bist du bereit gewesen. Solltest du nicht viel mehr bereit sein, das Einfache zu tun? Und ich möchte dir die Frage heute Morgen stellen. Gottes Einladung an dein Leben ist nichts Schwieriges. Es ist einfach. Solltest du nicht bereit sein, das zu tun? Wegen mir Menschen sind bereit, schwieriger zu machen. Wir klettern auf den höchsten Berg dieser Welt. Wir tauchen ins tiefste Loch vom Ozean. Es gibt Menschen, die sind bereit, ihr ganzes Leben zu opfern, damit sie 100 Meter in 110 Sekunden rennen können. Und das ist ehrenwert, oder? Wir sind bereit, 50 Stunden pro Woche zu arbeiten für unseren Job und eine gute Zukunft, ein Haus und eine Familie. Wir sind bereit, schwieriger zu tun. Und das ist gut. Das ist gut. Aber sollte man nicht viel eher dann auch bereit sein, das Einfache zu tun? Und das Einfache, wo Gott dich dazu einladet, ist, dich ihm auszuliefern. Dich ihm zu übergeben. Ihm zu vertrauen mit deinem Leben, mit deiner Zukunft, mit allem. Ist zu kapitulieren. Ist zu sagen, ich bin nicht mehr Herr über meinem eigenen Leben. Ich behalte nicht mehr Kontrollen über meine Zukunft. Ich versuche mich nicht abzusichern mit 40 Millionen, damit Gott mir gnädig ist, sondern ich gehe an den Ort, ich gehe zu dem Fluss, zu dem Jordan mit nichts. Mit nur etwas, mit dem Glauben, dass Gott wirklich gut meint mit mir. Dass er es wirklich gut meint mit mir. Und dort will er dich haben. Das ist die einzige Herzenshaltung, die Gott beeindruckt. Wenn Menschen demütig mit leeren Händen vor ihm stehen. Und was macht der Naaman? Er lässt die liebevolle Korrektur von seinen Dienern an sich hin. Und er tut wortwörtlich Buss. Er kehrt um. Er ist zornig auf dem Weg zurück nach Syrien und er kehrt um. Er dreht sich um. Er tut Buss. Er geht zu dem Tümpel Jordan, zu dem Fluss, der schlechter ist als alle Flüsse in Syrien. Und dann lesen wir im Vers 14. Da fuhr Naaman doch zum Jordan hinab und er tauchte 7-mal im Wasser unter, wie es der Gottesmann gesagt hatte. Und tatsächlich wurde seine Haut wieder glatt und rein wie die eines Kindes. Er war gesund. Gott macht ihn gesund. Gott heilt ihn. Seine Haut wird wieder heil. Wegen viel Geld, wegen diesen 40 Millionen? Nein. Nein. Wegen dem Prophet Elisha, der ein mächtiger Gottesmann war? Nein. Auch nicht wegen dem. Wegen dem Naaman, der eine gute Vergangenheit hatte, den Krieg gesellt und es zu etwas gebracht hat? Auch nicht wegen dem. Wieso macht es Gott? Einfach, wie er es will. Wie er es will. Wie er wirklich gut ist. Weil Gott wirklich gut ist. Und wie er uns an einem Punkt haben will, in unserem Leben, wo wir uns ihm ausliefern, wo wir vertrauen, wo wir sagen, du bist Gott über meinem Leben und nicht ich bin's. Du bist Herr, du bist König, du hast es unter Kontrolle und ich übergib mich dir. Und da ist die Geschichte von der Gnade in der Bibel. Neues Testament und Altes Testament spielt keine Rolle. Es ist Gottes Einladung, dass die nichts zu bringen haben, alles empfangen. Dass die nichts bringen können, alles empfangen. So einfach ist es. Aber einfach ist es nicht. Aus irgendeinem Grund ist das so vielen Menschen schwierig. Zu schwer, sich Gott im Vertrauen auszuliefern, dass er wirklich gut ist und gute Gedanken über dein Leben hat. Ich möchte dich einladen heute. Wir singen nachher 4 Lieder miteinander. Ich möchte dich einladen, die Stimme von Gott zu hören, die sagt, Gang zu dem Fluss Jordan, tauch dich 7-mal unter, mehr verlange ich gar nicht von dir. Ich verlange, dass du alles loslässt, deinen Ruf, alles, was du dir erarbeitet hast, alles, was dir Sicherheit gibt, was dich ausmacht, als Christ und als Gläubigen oder als Mensch. Und ich will, dass du mit nichts kommst. Nur als Mensch, als schuldiger Mensch. Und dann mache ich dich heil. Ich heile dich. Nicht nur deine Haut, sondern deine Seele. Und ich sprich Leben und Liebe und Freude in dein Leben. Und das ist der Ort, wo Gott uns möchte haben, und ich möchte beten. Der Ort der Kapitulation, wo wir nichts bringen und alles überkommen. Und danke Gott, ist dein Herz ein Herz voller Gnade. Und machst du dir zur Aufgabe, zum den Stolz in unserem Herz und die Selbstkontrolle wegzubringen. Du bist in den Krieg gezogen gegen den menschlichen Stolz, wie er uns daran hindert, wirklich näher zu dir zu kommen. Wie er uns daran hindert, geheilt zu werden, heil zu werden. Und ich bitte für den Moment heute Morgen und auch Leute, die im Livestream daheim schauen, dass wir jetzt die Zeit nutzen dürfen und innerlich die Einladung von dir hören, die Einladung, uns auszuliefern. Unsere Füße aufzutun und allein im Glauben allein zu dir zu kommen, dass du wirklich gut bist, gute Gedanken hast über unser Leben, uns willst heilen, uns willst reinmachen, uns willst ein Leben und eine Zukunft geben. Und danke Gott, die Gnadengeschichte vom Alten Testament weiter ins Neue Testament, wo du, Jesus Christus, am Kreuz stirbst und die Einladung von der Gnade über die ganze Welt ausrufst. Wo du sagst, es ist vollbracht, es ist perfekt, es ist alles gemacht. Und wo du eine Einladung ausrufst in eine schuldige und kaputte Welt, dass Menschen doch sollen kommen und heil werden. Und es möglich ist durch Glauben allein, aus der Gnade allein, durch dich allein. Jesus, bitte begegne uns jetzt in diesem Moment. Amen.